Ihr könnt den ersten Johannesbrief aufschlagen, Kapitel 2. Wir gehen Vers für Vers durchs Neue Testament Sonntagmorgens. Wir sind in Johannes, Kapitel 2, ab Vers 18, heute Morgen. Die Adventszeit ist eine Zeit der Reflexion, Zeit der Neujahrsrichtung auf ihn, der kommen wird. Und wir haben letzte Woche gesehen, dass eines der Dinge, die unser Leben mit Gott und die unsere Beziehung mit Gott behindern, Weltlichkeit ist. Wenn wir nach der Lust des Fleisches, nach der Lust der Augen, nach dem Hochmut des Lebens leben. Also wenn wir mit dieser gottlosen Kultur mitschwimmen, in der wir leben, das ist leer auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es auch hinderlich für unser geistiges Leben. Und wenn wir ehrlich sind, ist es ein geistiger Kampf, oder? Wir müssen dagegen kämpfen, wenn wir Gott lieben wollen. Johannes hat uns gesagt, wir können nicht beides lieben. Wir können nicht Weltlichkeit lieben und Gott lieben. Das geht nicht. Wir können keinen weltlichen Lebensstil lieben und Gott. Und es ist ein Kampf, dieses Denken, dieses Empfinden der Welt, das ist oft zu tief drinnen in uns. Oft ist uns das rational gar nicht so bewusst. Vielleicht mehr so auf der Gefühlsebene. Aber diese weltlichen Werte oder Verhaltensmuster, diese Dinge, die normal sind in der Welt, einfach weil es alle so tun. Und wir müssen deswegen, glaube ich, immer kritisch hinterfragen. Warum denke ich, was ich denke? Warum empfinde ich so, wie ich empfinde? Warum tue ich das, was ich tue? Warum verbringe ich meine Freizeit so, wie ich sie verbringe und nicht anders? Warum will ich das, was ich will? Warum kaufe ich das, was ich kaufe? Warum lebe ich so, wie ich lebe? Wir müssen uns aus Gottes Wort und von biblischen Prinzipien inspirieren lassen, ein Vorbild Jesu zu seiner Ehre. Und nicht einfach nur mitschwimmen mit der weltlichen Kultur nach dem Motto, hey, alle leben so, alle tun das so. Warum glaube ich das, was ich glaube? Warum glaube ich, was richtig und was falsch ist, was gerecht ist, was wichtig ist und was unwichtig ist? Wie viel Zeug braucht der Mensch? Wie viel Ersparnisse, wie viel Vorsorge? Warum glaube ich das, was ich glaube über Kindererziehung von mir aus oder Ehe oder Geld oder Rollen von Mann und Frau, über Arbeit, über alle Bereiche meines Lebens? Warum setze ich die Prioritäten, die ich setze, in meinem Leben? Woher kommt das? Wovon ist es inspiriert? Wir müssen das immer wieder hinterfragen. Im Vers 15 hat uns Gott durch Johannes letzte Woche gesagt, hört auf, diese Welt zu lieben, eigentlich. Das ist, woher wir kommen. Hört auf, diese Welt zu lieben und das, was sie euch anbietet. Und das ist eine Herausforderung. Also ich, Beispiel aus meinem Leben, auf dieser Gefühlsebene, auf diesem Ding, was so tief drin ist, zum Beispiel das Sicherheitsdenken in unserer Kultur, in dieser Welt. So dieses Denken, du musst selbst für deine Sicherheit sorgen und Sicherheit bedeutet vor allem materielle Sicherheit. Ich muss ehrlich sagen, mir fiel es anfangs schwer, wirklich im Glauben zu leben und Glaubensschritte zu gehen, weil das so in mir drin war. Und ich, gar nicht rational vielleicht, aber es ist einfach, da komme ich her aus der Welt. Da bin ich geprägt und ich musste das lernen. Und es ist eine wunderbare Sache, wenn wir leben können, wir machen Schritte im Glauben und Gott versorgt. Wir leben das als Gemeinde. Wir wollen umziehen, obwohl wir das Geld nicht haben. Aber wisst ihr was, ich habe diese letzte Woche eine Spendenzusage bekommen von jemandem außerhalb, der gar nicht irgendwie groß involviert ist, über 12.000 Euro. Hey Leute, das ist Gott. Wir tun Schritte im Glauben, das, was er uns aufs Herz legt und Gott versorgt. Aber das ist was wir lernen müssen. Ich weiß nicht, ob irgendwer von uns sagen kann, hey, das ist natürlich für mich, aus Glauben zu leben. Mein Fleisch sträubt sich dagegen, jeden Tag. Im Glauben zu leben und nicht im Schauen. Anderes Beispiel, wenn es um Kindererziehung geht oder überhaupt die Sicht von Kindern, da merke ich, da stoßen wir immer so ein bisschen an. Ich merke das oft, wenn ich mit den Jungs, wir gehen ja gern einkaufen, das ist immer so ein Männerausflug, den wir zusammen machen, und wie negativ die Leute eingestellt sind. Oft ist die erste Reaktion von Leuten, wenn ich mit den Zwillingen daherkomme und die Spaß haben und ein bisschen ja, einen Forschertrieb haben, oh, das ist aber viel Arbeit. Ich sage, ja, ist aber auch viel Freude. Wir haben gebetet um Zwillinge, das ist was Schönes. Und manche Leute haben uns schon gefragt, ah, aber hoffentlich, ihr wollt doch hoffentlich kein viertes Kind. Ich weiß nicht, wir planen nicht konkret, aber wenn, warum wäre das schlimm? Aber so dieses Denken. Oder diese Fragen, ja, wann kommen denn eure Kids jetzt? Das ist sicher bald in den Kindergarten, oder? Dann kann die Jennifer wieder arbeiten gehen und bla bla bla. Hey, so ist es üblich bei uns hier, spätestens bis zum dritten Geburtstag. Warum? Warum soll das so sein? Warum sollen wir das so tun? Einfach, weil es alle so machen? Unser Hauptziel ist, unsere Kinder zu Jüngern von Jesus zu machen. Okay, wo ist da die Rolle des Kindergartens? Wie passt der da rein? Und wann ist der richtige Zeitpunkt? Wann passt es für unsere Kinder? Wann sind die reif dazu? Ich denke, für jedes Kind ist es vielleicht anders. Vielleicht sind das blöde Beispiele, aber einfach so Beispiele, wo wir merken, okay, wir ticken ein Stück weit anders, als die Welt tickt. Und ich habe in meiner persönlichen Bibellese, um das abzuschließen, das hat mich inspiriert dazu eigentlich nochmal das zu wiederholen, in Galater 1, Vers 4 gelesen. Da steht, Jesus hat sich selbst für unsere Sünden hingegeben, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt. Und das Wort da ist das Wort Zeitalter, ein anderes Wort eigentlich als was Johannes hier im Johannesbrief verwendet hat, aber die Idee ist eigentlich dieselbe. Uns herauszureißen aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Jesus will uns herausreißen von dem, wie wir gelebt und wie wir gedacht haben in dieser gottlosen Welt. Und er fordert uns auf, unser Denken zu erneuern und seinem Denken anzugleichen. Liebt nicht diese Welt. Das ist ein guter Slogan für die Weihnachtszeit, oder? Die materialistischste Zeit im Jahr. Letzte Woche habe ich euch mit der Frage entlassen, wie viel Welt ist in mir? Wo bin ich geprägt? Vielleicht gar nicht bewusst, aber in meinem Empfinden, vielleicht sogar unbewusst von dem Denken, von dem Fühlen dieser Welt. Und Weltlichkeit stört die Beziehung mit Gott und stört mein Leben zu seiner Ehre. Und ich möchte uns einladen, dass wir als Christen bewusst als Christen leben, bewusst zur Ehre Gottes, dass wir bewusst unsere Entscheidungen treffen als Christen, nicht einfach mitschwimmen mit dem, wie unsere Kultur lebt. Und wir mögen da an manchen Punkten zu unterschiedlichen Entscheidungen kommen, aber als Christen. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir da bewusst leben. Okay, heute wollen wir einen zweiten Bereich reflektieren. Etwas Zweites, das unsere Beziehung mit Gott stört, das unser Leben als Christ stört, ist falsche Lehre. Oder wir können sagen, ein falsches Gottesbild, ein falsches Jesusbild. Und hey, wenn du ein falsches Bild hast von Gott oder von Jesus, dann wirst du ihm nicht so vertrauen, wie du solltest. Dann wirst du nicht so hingegeben sein, dann wirst du ihn nicht so ehren, wie du solltest. Und das war ein Problem der Gemeinden in Kleinasien, an die der Johannes geschrieben hat. Da waren Gnostische ihr Lehrer, hatten eine falsche Theologie gebracht und falsche Theologie, falsches Denken, falsches Bild über Gott führt auch immer zu einem falschen Leben und zu einer falschen Geistlichkeit. Es gibt so ein Cartoon von den Peanuts. Das ist so ein Bild, es regnet draußen stark und Lucy und Linus sitzen am Fenster und schauen raus. Und die Lucy sagt, schau dir den Regen an, was wenn die ganze Erde überflutet wird? Und Linus sagt dann zu ihr, nee, das wird nicht passieren, denn in 1. Mose Kapitel 9 hat Gott dem Noah versprochen, dass er das nie wieder tun wird. Und als Zeichen für diese Verheißung hat er den Regenbogen gegeben. Und dann lächelt die Lucy erleichtert und sagt, du hast mir gerade eine große Last abgenommen. Und Linus sagt, gute Theologie tut das. Auf der anderen Seite, falsche Theologie, schlechte Theologie ist belastend, ist zerstörend. Und Johannes warnt uns, seine Zuhörer, in unserem Abschnitt heute vor falschen Lehren. Lass uns mal den ganzen Abschnitt lesen, die Verse 18 bis 28. Kinder, es kommt die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber sie blieben nicht, damit sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Also Lüge und Wahrheit passt nicht zusammen. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Ihr, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und dies ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Dies habe ich im Blick auf die geschrieben, die euch verführen. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre. Sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er geoffenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Kinder, es ist die letzte Stunde, wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, oder eigentlich bei manchen von euch steht da bestimmte Artikel der, vielleicht in Klammer, den gibt es nämlich nicht da im Griechischen. Also es ist die letzte Stunde, wie ihr gehört habt, dass Antichrist oder ein Antichrist kommt eigentlich. So sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten und daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Diese Phrase, die letzte Stunde, ist wahrscheinlich parallel mit diesen Phrasen, die letzten Tage oder das Ende der Tage, das Zeitalter des Messias. Alle Schreiber des Neuen Testaments sagen, wir leben in den letzten Tagen. Und auch Johannes sagt hier, es ist die letzte Stunde. Also jetzt die Zeit, in der Johannes gelebt hat. Also die letzte Stunde, die letzten Tage haben begonnen mit dem ersten Kommen Jesu. Und es gibt zwei Möglichkeiten, was es bedeuten kann. Die letzten Tage kann entweder bedeuten, die Zeitperiode von Jesu ersten Kommen bis zu seinem Wiederkommen, sozusagen die letzte Zeitperiode der Menschheit, das messianische Zeitalter. Oder es könnte noch spezifischer sein, die letzten Tage, sozusagen die Endzeit der alttestamentlichen jüdischen Religion vor 70 nach Christus, als der Tempel zerstört wurde und das Ausüben der alttestamentlichen Religion unmöglich gemacht wurde. Letzte Stunde passt da vielleicht sogar sehr gut dazu, so kurz vor knapp eigentlich erinnert. Ich würde sagen, nicht die letzten Tage, sondern die letzte Stunde sogar. Könnt euch aussuchen, was ihr bevorzugt, welche Auslegung. Ein Stück weit hängt es auch davon ab, wann Johannes seinen Brief geschrieben hat, ob er den vor 70 geschrieben hat oder danach. Das ist nicht ganz klar. Johannes sagt auf jeden Fall, wir wissen, es ist die letzte Stunde, weil viele Antichristen aufgetreten sind, so wie es euch vorhergesagt wurde. Jesus hat in Matthäus 24 für diese Zeit vor der Zerstörung des Tempels 70 nach Christus vorhergesagt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Also Pseudo-Christusse. Und dann sagt er weiter, und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und das sind die Antichristen, im Griechischen Antichristos, also gegen Christus. Anti heißt ja immer gegen. Und auch heute gibt es keinen Mangel an Antichristen, an falschen Lehrern, an falschen Propheten. Große Frage ist, wird es den ultimativen Antichristen geben? Und ihr wisst ja was, die Ausleger sind von den Kirchenvätern an geteilter Meinung, was den Punkt betrifft. Manche sagen, ja, es wird ihn geben. Andere, wahrscheinlich eher die Mehrheit, sagen, nein, es gibt ihn nicht. Manche sehen den Menschen der Gesetzlosigkeit in 2. Thessalonicher Kapitel 3 als eine Beschreibung von dem Antichristen. Wird dort nicht ausdrücklich gesagt, dass er ein falscher Prophet ist, aber es wird gesagt, dass er ein Lügner ist, dass er stolz ist, dass er sich selbst zu Gott macht. Also er ist ganz sicher ein Antichrist in diesem Sinn. Manche sehen den Antichristen in dem Tier, das in der Offenbarung Kapitel 13 aus dem Meer herauskommt. Natürlich ein Bild aus dem Alten Testament. In Daniel 7 hat Daniel Tiere gesehen, die aus dem Meer herausgekommen sind. Aber diese Tiere dort haben Weltreiche präsentiert und politische Systeme. Eigentlich nicht individuelle Menschen. Die Hörner, die haben dann Herrscher repräsentiert. Und dieses Tier in der Offenbarung ist eigentlich ein Mix aus all diesen vier Tieren, die der Daniel gesehen hat in Daniel 7. Also es geht da eher wahrscheinlich um politische Systeme, politische Herrscher. Dieses Tier in Johannes 13, das hat auch einen Begleiter, einen falschen Propheten, ein falsches religiöses System, ein zweites Tier. Die Antichristen hier, von denen der Johannes schreibt, das waren keine Herrscher und keine Politiker, sondern eigentlich kirchliche, religiöse Personen, falsche Lehrer, Wölfe in Schafspelzen, würden wir sagen. Also ich sehe da schon klare Unterschiede zu dem Tier in der Offenbarung 13 und Offenbarung 17. Johannes hat übrigens beide Bücher geschrieben, ne? Und er hat das Tier in der Offenbarung nicht Antichrist genannt. Also ich persönlich bin eher skeptisch, ob das deswegen der beste Titel ist für dieses Tier in der Offenbarung. Aber ihr könnt an diesem Punkt glauben, was ihr wollt. Ihr könnt selber studieren für euch persönlich. Ich möchte mich gar nicht zu lange aufhalten mit dieser Diskussion. Das macht für unser praktisches Leben heute nicht wirklich einen großen Unterschied, ob der Antichrist kommt oder gekommen ist oder nicht. Ich würde sagen, auf jeden Fall müssen wir uns nicht den Kopf drüber zerbrechen, ob Bill Gates der Antichrist ist oder Barack Obama. Ich meine, es gibt so viel Quatsch und so viele Spekulationen und Verschwörungstheorien, wenn es zu dem Thema kommt. Es könnte sein, dass der Antichrist kommt, vielleicht kommt er, vielleicht nicht. Ich glaube, aus Johannes alleine können wir es nicht zwingend ableiten. Und es ist interessant, nur Johannes gebraucht diesen Begriff Antichrist in der ganzen Bibel. Und das nur in dem ersten Johannesbrief und im zweiten Johannesbrief. Also lasst uns anschauen, was Johannes über den Antichristen oder die Antichristen sagt. Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie bei uns geblieben sein. Also er spricht nicht von einem Antichristen, sondern von vielen. Und er sagt uns, die waren in der Gemeinde. Es waren Menschen, die haben am Gemeindeleben teilgenommen. Nach außen hin waren sie Schafe, waren sie Christen. Aber dann sind sie herausgegangen aus der Gemeinschaft der Heiligen. Haben die Gemeinde verlassen und haben so ihre eigene Sekte gegründet. Und das ist so typisch für Sekten, oder? Oder für Sektengründer, dass sie herausgehen und dann sagen, oh, die sind alle nicht die Richtigen, aber wir sind die echte, wir sind die wahre Kirche, die neue, wahre Kirche. Wir haben tiefere Erkenntnis als die Lehre der Apostel. Die haben wir hier in der Bibel. Und die Apostel waren damals noch am Leben, also Johannes zumindest. Also im Kontext von Johannes, Johannes bezeichnet diese gnostischen Irrlehrer, diese Überbringer dieser gnostischen Irrlehren als Antichristen. Vers 22, da lernen wir noch ein bisschen mehr über den Antichristen oder die Antichristen. Da sagt Johannes, wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist, der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Also Antichristen leugnen, dass Jesus der Christus ist. Oder auf gut Deutsch, sie verleugnen die Göttlichkeit von Jesus. Diese gnostischen Irrlehrer haben so diese Lehre gebracht, dass Jesus ein ganz normaler Mensch war und dann gab es dieses Geistwesen Christus und der Christus ist auf den Menschen Jesus gekommen bei seiner Taufe und dann vor seiner Kreuzigung hat der Christus Jesus wieder verlassen und nur der Mensch Jesus ist gestorben. Aber Johannes sagt, jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Also jede Religion, die ohne Jesus auskommt oder die die Göttlichkeit von Jesus leugnet, die wird dich nicht in die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, bringen. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Blättert weiter zu 1. Johannes 4, Vers 1. Da spricht er wieder über den Antichristen. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Jetzt geht es um die Menschwerdung Jesu. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er komme. Und jetzt ist er schon in der Welt.
Interessant, spricht hier von dem Geist des Antichristen. Und dieser Geist des Antichristen verleugnet die Menschwerdung von Jesus. Auch das war so eine Variation von den gnostischen Lehrern. Manche von denen haben gesagt, ja, Jesus oder der Christus war nicht wirklich Mensch. Er war eher so ein Phantom. Also wenn Jesus hier am Strand gelaufen wäre, dann hätte er keine Fußspuren hinterlassen. Lass uns die letzte Stelle anschauen, in der Johannes über den Antichristen spricht. Das ist im 2. Johannes, Vers 7. 2. Johannes ist ein kurzes Buch, da gibt es keine Kapitel, da gibt es nur Verse. In Vers 7 steht, denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Christus, Jesus im Fleisch gekommen, bekennen. Also die Menschwerdung Jesu wieder. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Oder auch hier fehlt eigentlich wieder der bestimmte Artikel. Dies ist ein Verführer und Antichrist. Also interessant hier im 2. Johannesbrief. Antichrist in der Einzahl offenbart sich in vielen Verführern. 1. Johannes 4 spricht von dem Geist des Antichristen. Ist Antichrist ein Geist? Ist er vielleicht Satan selbst? 1. Timotheus 4, Vers 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Und in Johannes 8 hat Jesus gesagt, dass der Teufel ein Lügner ist von Anfang an und der Vater der Lüge. Interessant. Scheint mir auf jeden Fall, dass Johannes nicht so sehr besorgt ist, in welchen Menschen sich der Geist des Antichristen konkret manifestiert, sondern es geht um, dass wir diesen Geist, der dahinter steht, dass wir den erkennen können. Dass wir erkennen, wenn irgendjemand daherkommt und aus einem falschen Geist redet, dass wir falsche Lehren erkennen können. Hey, die äußere Verpackung mag sich ändern, aber Johannes will, dass wir falsche Lehren riechen können, dass wir es erkennen können. Egal in welcher Verpackung sie daherkommen. Und manchmal sind das Leute, die einen großen Namen haben in der Christenheit. Oder würdet ihr falsche Lehren erkennen, wenn ich sie euch erzählen würde hier? Jetzt? Vers 26, zurück in 1. Johannes 2. Johannes schreibt, dies habe ich euch im Blick auf die geschrieben, die euch verführen. Er will uns warnen vor Verführung. Und was Johannes schreibt, ist sehr aktuell, auch heute. Ne? Es schwirren sehr viele komische Lehren durch die Christenheit. Da gibt es diese Wort des Glaubens, positives Bekennen, Bewegung, Kenneth Hagin und Kenneth Copeland und wie sie alle heißen. Und die haben einiges von diesem esoterischen, gnostischen Denken übernommen. Diese ganze Vorstellung von Visualisieren und Dinge in Existenz sprechen. Und manche von diesen Lehrern sagen, ihr seid kleine Götter. Eure Worte haben Schöpfungskraft. Und wir haben diesen Cola-Automaten Jesus. Und wenn du nur mit Glauben deinen Glauben reinwirfst, dann kannst du Gott spielen und du kriegst alles, was du willst. Und du kannst Dinge in Existenz sprechen und denken und so weiter und so fort. Gute gnostische Lehren. Und dann gibt's mal gelesen oder gehört, irgendwer hat mir mal eine CD gegeben von jemandem, der hat so ein Riesendrama gemacht über die Stiftshütte Davids, die wieder aufgerichtet werden soll und bla bla bla. Und das Ganze soll durch Lobpreis passieren. Das war so sein Ding. Und ich meine, ich habe überhaupt nichts gegen Lobpreis, aber wie kommen Leute auf so seltsame Lehren, dass sie sich irgendwie so einen Vers aus dem Kontext irgendwo rausgreifen und dann hier ein ganzes Ding, Gedankengebäude drumherum bauen, um ihr persönliches Ding zu verkaufen. Und Rest von dem, was der Typ erzählt hat, war gar nicht so verkehrt, aber irgendwie, es war total komisch, wie er das aufgehängt hat. Geistliche Landkarten zeichnen, das war mal so ein Trend. Ich weiß nicht, ob es das heute immer noch gibt. Das ist Esoterik pur eigentlich. Komische, Benny Hinn hat vor vielen, vielen Jahren mal gesagt, Gott hat 9 Personen. Jede Person der Gottheit ist in sich selbst eine Dreieinigkeit. Und so viel Quatsch. So viel Quatsch, der durch die Christenheit durchschwappt. Und den ganzen Spekulationen über die Wiederkunft Jesu und wie das sein wird und bla 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 bla. Leute konstruieren manchmal aus einem Wort oder einem Vers der Bibel ganze Gedankengebäude und hey, Thema Antichrist, wir haben alle Verse gelesen, die über den Antichristen sprechen. Das ist nicht so viel, wie manche ganze Bände von Romanen schreiben über diese Dinge. Also es gibt genug Schrott. Ich muss das nicht länger ausbreiten. Es gibt genug, zumindest seltsame Lehren. Was machen wir? Wie können wir unterscheiden? Gott gibt uns durch Johannes hier 2 Werkzeuge oder 2 Sensoren, wie wir falsche Geister oder falsche Lehren unterscheiden können. Das erste ist der Heilige Geist. Gott hat uns bei unserer Wiedergeburt den Heiligen Geist gegeben. Hat uns versiegelt mit dem Heiligen Geist. Seht hier im Vers 20, und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Oder andere Übersetzungsmöglichkeit wahrscheinlich besser ist, und ihr alle wisst oder ihr alle erkennt. Nicht nur einige wenige von der gnostischen Elite, und das waren so einige ihrer Lieblingsworte, Erkenntnis und Salbung, oh, der hat die Salbung. In manchen Kreisen ist das heute auch noch sehr populär. Johannes sagt, ihr habt die Salbung alle, den Heiligen Geist. Das ist der neue Bund. Mein Gesetz gebe ich in ihren Sinn und werde sie auf ihre Herzen schreiben und ich werde ihnen Gott sein und sie werden mehr mein Volk sein. Und nicht werden sie an jeder seinen Mitbürger und an jeder seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn alle werden mich erkennen, vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen. Kapitel 5 im Vers 10 schreibt Johannes, wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist wo? In seinem Sohn. Aber ihr habt das Zeugnis in euch. Römer 8, Vers 16, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Also es ist das eine, was Gott uns gegeben hat, das Zeugnis des Heiligen Geistes in unserem Herzen. Er wird uns in die Wahrheit führen. Ihr alle wisst, schreibt Johannes, ihr habt die Salbung von dem Heiligen und ihr alle wisst oder erkennt. Dieses Wort ist ein anderes Wort für Erkennen, als Johannes vorher verwendet hat. Es ist mehr so dieses intuitive Erkennen. Und das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Vielleicht habt ihr selber so eine Erfahrung gemacht als Neubekehrter, wo ihr die Bibel noch gar nicht viel gelesen habt, aber ihr habt irgendwas gehört und ihr habt so diesen Check, sage ich mal, in eurem Geist gehabt. So, ah, es passt irgendwie nicht zu Jesus, was der gerade gesagt hat oder was ich da gerade gelesen habe. Oder du hast einen Unfrieden drüber. Oder von mir aus ein Pärchen, das in wilder Ehe zusammenlebt und dann bekehren sie sich und dann kommen sie daher und sagen, ah, irgendwie, das fühlt sich nicht richtig an. Obwohl sie nicht gelehrt wurden, nicht gelesen haben in Gottes Wort, aber sie haben selbst dieses Zeugnis des Heiligen Geistes in ihrem Herzen. Warren Wiersbe hat in seinem Kommentar über diese Stelle eine Geschichte erzählt von einem Missionar, der unter Indianern gedient hat. Und der war in Los Angeles unterwegs mit einem Freund, einem Neubekehrten von diesen Indianern. Und da stand so ein Straßenprediger dort mit der Bibel in der Hand. Und dieser Missionar wusste, dass der zu einer Sekte gehört. Aber sein Freund ist stehen geblieben und hat ihm zugehört. Und später hat der Missionar seinen Freund gefragt, und was denkst du über diesen Prediger? Und der hat gesagt, die ganze Zeit hat etwas in meinem Herzen gesagt, Lügner, Lügner. Das war der Heilige Geist. Vers 27, und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. Es ist cool hier, die Worte, die Johannes hier verwendet. Jesus ist der Christus, der Gesalbte. Und dann haben wir den Geist des Antichristus, des Antigesalbten, oder eine englische Übersetzung hat Antichrist mit Antisalbung übersetzt. Und dann sagt er hier aber, ihr habt die Salbung, Chrisma, die wahre Salbung, den wahren Geist, der uns lehrt. Und er lehrt uns alles, den ganzen Ratschluss Gottes, er führt uns in die ganze Wahrheit. Die falschen Lehrer, die picken sich da mal was raus und da was raus und da was raus aus der Bibel. Unterhaltet euch mal mit Zeugen Jehovas. Johannes sagt, ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre. Oh super, ich habe es doch immer gewusst. Ich muss nicht da in der Gemeinde sitzen, ich muss mir nicht die ganzen Predigten oder Bibelstunden reinziehen. Ich und der Heilige Geist, das ist genug. Hey, wow, 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 bisschen vorsichtig. Erinnert ihr euch an Vers 19? Das ist ein Kennzeichen der falschen Lehrer, die aus der Gemeinschaft herausgegangen sind, aus der Gemeinschaft der Heiligen. Hier, das ist nicht das Vorbild, dem du folgen willst. Isolierte Christen, vom Leib Christi isolierte Christen, sind freiwillig für den Teufel. Was Johannes hier sagt, ihr braucht niemanden, der euch etwas lehrt, das über das hinausgeht, was der Heilige Geist euch schon gelehrt hat. Diese neue, tiefe Erkenntnis. Und der Heilige Geist benutzt unterschiedliche Werkzeuge, um uns zu lehren. Es ist ja nicht nur diese leise innere Stimme des Geistes in unserem Herzen. Wir wissen aus Gottes Wort, dass der Heilige Geist zum Beispiel Lehrer für seine Gemeinde beruft und begabt. Und ja, die müssen wir alle prüfen. Wir dürfen nicht alles einfach nur irgendwie fressen, was irgendwer sagt. Aber ich würde sogar sagen, selbst in einer Lehrsituation wie dieser hier, der Heilige Geist ist ein wahrer Lehrer. Ich kann dir Gottes Wahrheit nicht offenbaren. Nicht so, dass es dich trifft oder dass es für dich persönlich ist, dass es in dein Herz geht. Ich kann Gottes Wort nur weitergeben und versuchen, das irgendwie verständlich und praktisch zu machen. Aber nur der Heilige Geist kann dich wirklich lehren, dir wirklich Jesus, wirklich Gott offenbaren. Und das ist das, was er tun will. Wenn du nur meine Aktivität, meine Lehraktivität hier ist heute Morgen und nicht das Wirken des Heiligen Geistes in deinem Herzen, dann geht das bei einem Ohr rein und beim anderen Ohr raus und es hat nichts bewegt in deinem Herzen. Hey, ich kann über Weltlichkeit predigen, bis ich grau und alt bin, aber nur der Heilige Geist kann es dir anwenden und kann überführen und kann dich an den Punkt bringen, wo es dich überhaupt juckt. Und manche Dinge lehrt dir der Heilige Geist, die ich gar nicht lehre. Passiert auch ab und zu mal, dass wer nach dem Gottesdienst zu mir kommt und sagt, hey, der Punkt, den du da gemacht hast, hat mich total angesprochen und ich denke mir, den Punkt habe ich gar nicht gemacht. Aber der Heilige Geist hat gesprochen durch sein Wort. Er ist der wahre Lehrer. Und ich bete beim Vorbereiten und wir beten auch Sonntagmorgens immer vor dem Gottesdienst, dass das passiert. dass der Heilige Geist lehrt und wirkt. Und ich möchte euch einladen, dass ihr jeden Morgen, bevor ihr sonntags hier im Gottesdienst kommt, dass ihr dasselbe Gebet betet. Herr, Heiliger Geist, lehre mich, offenbar dich mir durch deine Wahrheit, durch dein Wort heute Morgen, während wir dein Wort lesen und dein Wort studieren. Es ist ein Wirken und wir wollen uns ausstrecken danach. Offen sein. Okay, das eine ist der Heilige Geist. Das zweite Werkzeug, um zu unterscheiden, in der Hand des Heiligen Geistes, das ist das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Seht hier Vers 21. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Vers 24, wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, hier die Lehre der Apostel, und das ist das, was wir hier in unseren Bibeln haben heute Morgen. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und dies ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Wenn wir in Gottes Wort bleiben und Gottes Worte in uns bleiben, dann werden wir Gemeinschaft mit Gott haben und wir werden ewiges Leben haben und das gehört eigentlich zusammen. Gott kennen ist das ewige Leben. Also entfernt euch nicht von dieser von Gott inspirierten Lehre der Apostel. Das, was wir von Anfang an gehört haben, das bleibt in euch. Und das ist Gottes Wort. Das ist die Bibel, die wir heute hier in unseren Händen halten. Bleibt in ihm. Lebt es aus. Füllt euer Denken, füllt euer Herz mit Gottes Wort. Ich glaube, Johannes wird uns wieder Paulus zwei Sachen aufs Herz legen. Epheser 5, Vers 18. Berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet Vollgeist. Gebt dem Geist Gottes Raum in eurem Leben, in eurem Herzen. Indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Werdet voll Geist. Und das zweite ist Kolosser 3, Vers 16. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Und wohnen hat was mit Beständigkeit zu tun. Nicht einen kurzen Snack hier ab und zu mal. Nee, das Wort Gottes wohne in euch. Das soll Teil von euch werden. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, singt Gott in eurem Herzen in Gnade. Also werdet voll Geist, werdet voll Wort. Der beste Schutz vor der Lüge ist es, die Wahrheit zu kennen. Ich kann euch viel über den Markus erzählen, wenn ihr ihn nicht kennt. Ich habe einen Freund, der ist hier 2 Meter groß, lange blonde Haare. Der Markus, wow. Aber wenn ihr den Markus kennt, dann wisst ihr, das ist eine Lüge. Beste Schutz vor Fälschung ist das Echte zu kennen. Ich habe gehört, dass Banken oder manche Banken zumindest ihre Kassierer trainieren, Falschgeld zu erkennen in der Art und Weise, dass sie die Leute einfach Geld zählen lassen. Und wieder Geld zählen lassen. Und wieder Geld zählen lassen. Ja, ich weiß, heute macht es die Maschine. Aber dass sie lernen, wie sich das Wahre anfühlt und wie sich das Falsche anfühlt. Und Leute, so vertraut müssen wir mit Gottes Wort sein. Dass wir Gottes Wort so verinnerlicht haben, Gottes Denken, dass wenn wir irgendwas von einem falschen Lehrer oder von dieser Welt oder sonst immer hören, dass es sich falsch anfühlt. Wenn du Gott aus seinem Wort kennst, dann wirst du sicher sein. Ein Freund von mir sagt immer diese Phrase, er sagt, if you can read it, heed it, if you can't read it, you don't need it. Also wenn du es lesen kannst, dann halte dich dran, wenn du es nicht lesen kannst, dann brauchst du es nicht. Das ist ein guter Rat. Ich persönlich habe null Interesse an irgendeiner geistlichen Erfahrung oder an irgendeiner geistlichen Erkenntnis, die ich nicht in der Bibel lesen kann. Ich möchte den Gott der Bibel besser kennenlernen und den Gott der Bibel tiefer erfahren. Und der Heilige Geist will uns da tief reinführen. Nicht in irgendeine neue Gotteserfahrung. Nee, die tiefe, alte, echte Gotteserfahrung, die die Menschen in der Urkirche gemacht haben. Die wir in Gottes Wort beschrieben haben. Und das Wunderbare ist, wir alle dürfen und können ihn erfahren. In Jesus Christus. Wir dürfen ihn kennen. Ihr alle wisst, ihr alle kennt. Nicht nur irgendwie eine geistliche Elite. Und auch nicht nur der hohe Priester und ein paar Propheten, wie es im Alten Testament war. Nee, alle. Wir dürfen alle Gott kennen. Hey, das ist unser Vorrecht. Das ist unser Erbe in Jesus Christus. In Jesus Christus. Jesus Christus. Das ist wesentlich. Er ist das Zentrum unseres Glaubens. Und die Grundlage für unsere Gotteserfahrung. Und ich glaube, genau deswegen greift der Feind und greifen diese falschen Propheten auch immer die Person Jesu Christi an. Ihr wisst, es gibt Wahrheiten, die sind weniger klar und detailliert offenbart in der Bibel. Zum Beispiel, wenn es um den Antichristen geht oder wie genau wird es sein, wenn Jesus wiederkommt oder wie genau wird der Himmel sein oder wie genau soll eine gemeine Struktur aussehen, diese Dinge. Manche Wahrheiten sehen wir nur so trübe wie in so einem schlechten Spiegel. Und da können wir auch unterschiedliche Ansichten haben. Unsere Eschatologie oder Gemeindeordnung, unterschiedliches Verständnis über Hölle oder Abendmahl oder Taufverständnis, die Rolle der Frau in der Gemeinde. Hey, da können wir unterschiedliche Überzeugungen haben und trotzdem Christen sein. Und da müssen wir Barmherzigkeit und Geduld miteinander haben. Aber dann gibt es andere Wahrheiten, die sind glasklar offenbart und bezeugt und die sind so zentral, wenn wir über diese hinausgehen, dann sind wir keine Christen mehr. Also, wenn es um die Person Jesu geht, wer Jesus ist, die Göttlichkeit Jesu, seine Menschwerdung, die Jungfrauengeburt, sein stellvertretender Tod am Kreuz für uns. Dass sein Werk am Kreuz wirksam wird für uns persönlich, wenn wir es durch Glauben annehmen. Diese Dinge sind die Fundamente unseres Glaubens. Und wenn jemand es nicht glaubt, dann ist er kein Christ. Dann kann er nicht gerettet werden. Und von diesen Dingen dürfen wir keinen Zentimeter abweichen. Also wenn ein Lehrer von mir ein anderes Verständnis von der Wiederkunft Jesu lehrt, als wie ich das lehre, oder wenn jemand ein landeskirchliches Taufverständnis hat, dann ist er kein Irrlehrer, okay? Aber wenn jemand mit einem anderen Jesus kommt, dann hört sich der Spaß auf. Und das haben die Gnostiker getan. Die Gnostiker sind gekommen und haben gesagt, Jesus ist nicht Gott. Oder Jesus wurde nicht Mensch. Überlegt euch mal, was das bedeutet praktisch. Jesus ist nicht Gott. Er kann uns auch nicht erlösen. Wie kann der Tod von einem normalen Menschen wie dich und mich, wie kann der uns alle von unserer Schuld befreien? Das Opfer Jesu hat unendlich viel Wert, eben weil er Gott ist gerade. Wenn Jesus nicht Gott war, dann war er auch ein sündiger Mensch. Wenn er nicht Gott war, dann kann er unsere Sünden nicht vergeben. Dann kann er uns auch kein Leben geben. Dann kann er auch nicht bei uns sein, wie er es verheißen hat. Dann kann er uns auch nicht helfen. Und dann ist er ein Lügner, weil er selbst hat behauptet, Gott zu sein. Also wie können wir ihm dann vertrauen? Was, wenn Jesus nicht Mensch war? Ja, auch dann kann er uns nicht erlösen. Er musste einer von uns werden, um uns erlösen zu können. Dann kann er sich auch nicht mit uns identifizieren als unser barmherziger Hohepriester, wie es im Hebräerbrief heißt. So aus eigener praktischer Erfahrung Mitleid mit uns haben. dann ist uns auch kein Vorbild, wie wir den geistlichen Kampf kämpfen können. Und überlegt euch, welches Licht es auf den Vater wirft, wenn Jesus nicht Mensch war. Dann haben wir so ein Szenario, stellt euch vor, hier stürmt irgendein Terrorist rein und wirft eine Handgranate hier in den Raum und Gott nimmt irgendein kleines Kind und schmeißt es auf die Handgranate, damit wir gerettet werden und verschont bleiben. Was für ein Gott ist das? Ein grausamer Gott, selbstsüchtig. Wie könnten wir den lieben? Wie könnten wir dem vertrauen? Nee, die Wahrheit ist, die biblische Lehre ist, Gott selbst wurde Mensch und er selbst hat sich auf die Handgranate geschmissen. Das ist ein Riesenunterschied. Das ist der Gott, dem wir vertrauen. Gott selbst. In Christus wohnt die Fülle der Gottheit, leibhaftig heißt es im Kolosserbrief. Also wenn Jesus Gott und Mensch ist, wie er sich uns in der Bibel offenbart, dann ist er wunderbar, dann ist er wunderbar gut, dann ist er aufopfernd und endlich liebevoll, dann ist er mein Retter und mein Versorger und mein Herr. Und dann ist er auch meine Anbetung wert und meine Hingabe wert. Und dann habe ich eine sichere Grundlage für meine Errettung. Frage, die ich an diesem zweiten Adventssonntag an dich habe, ist, wie ist deine Beziehung mit Jesus? Fällt es dir leicht, ihm zu vertrauen? Fällt es dir leicht, dich ihm hinzugeben, für ihn zu leben? Wenn nicht, könnte es dran liegen, dass du Lügen geglaubt hast über ihn. Falsches Gottesbild hast. Hoffentlich nicht so ein krasses falsches, wie diese Irrlehrer hier das gebracht haben. Aber was glaubst du über Gott? Was glaubst du über Jesus? Glaubst du wirklich von Herzen, dass er gut ist? Und dass er es wirklich gut mit dir meint? Glaubst du, dass er allmächtig ist? Dass er alles tun kann, dass er alles in seiner Hand hält? Glaubst du, dass er dich liebt? Dass er wirklich gnädig ist? Glaubst du, dass er bei dir ist, dass er für dich ist? Falsches Gottesbild wird unsere Beziehung mit Gott und unsere Nachfolge stören. Also lass uns beten, dass der Heilige Geist uns aufzeigt, wo wir falsche Bilder haben. Ich möchte zum Abschluss noch einen Vers lesen, in Vers 28. Wie sollen wir in der Erwartung seiner Wiederkunft leben? Und es gibt ja auch da immer wieder wilde Spekulationen, wann Jesus wiederkommen wird. Ich glaube, letztes Jahr oder vor 2 Jahren gab es wieder mal einen, der ein Datum festgelegt hat. Wisst ihr, wann Jesus wiederkommen wird? In deiner Lebenszeit. Zumindest für dich persönlich. Denn entweder wird er wiederkommen oder du wirst zu ihm kommen, okay? Also wir müssen immer in diesem Bewusstsein leben. Er kommt in deiner Lebenszeit. Für dich. Bist du bereit? Und viele, wenn sie Worte wie Endzeit oder Antichrist oder Wiederkunft hören, verfallen in wilde Spekulationen und in hektische Vorbereitungen. Man liest immer wieder von denen, die dann irgendwelche Bunker bauen und sich Vorräte anlegen. Und andere verfallen in Kaufrausch und reizen ihre Kreditkarten aus, weil, hey, wir werden entrückt, dann müssen wir die Schulden nicht zurückzahlen. Hey, das ist eine christliche Einstellung. Verrückte Dinge, die Menschen tun. Ich mag es, wie nüchtern und einfach der Rat ist, den Johannes für uns hat, hier im Vers 28. Das sollen wir tun im Hinblick auf sein Kommen. Und nun, Kinder, bleibt in ihm. Das ist es, bleibt in ihm. Damit wir, wenn er geoffenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Halt fest an ihm. Vertrau ihm. Folg ihm, lebe mit ihm. Damit, wenn er kommt, dass du nicht irgendwie einen Fremden begegnest, sondern einen guten Freund. Ein Wiedersehen von guten Freunden. Also bleib dran an ihm. Mach Jesus zu deinem Zentrum. Er ist the reason for the season, wie die Amerikaner sagen. Er ist der Grund für diese Adventszeit. Und Herr, darum wollen wir beten, dass du unsere Herzen und unsere Gedanken bewahrst in Christus Jesus. Halte alles von uns fern und lass uns alles erkennen, was uns von ihm wegzieht. Oder was unsere Aufmerksamkeit von ihm ablenkt. Du bist wunderbar, Herr. Wir wollen dich anbeten. Wir wollen dich lieben heute. Und wir wollen dir sagen, dass wir so dankbar sind, dass du gekommen bist, um uns zu erlösen. Du, der du Gott warst, dass du auch Mensch wurdest. Dass du alles für uns gegeben hast. Danke, dass du gekommen bist, Jesus. Wir wollen das wirklich, wirklich feiern in dieser Weihnachtszeit. Heil uns nah bei dir, darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.